Wir haben eigentlich wirklich rein zufällig, das haben wir nicht abgesprochen, haben wir genau heute bei dieser Einsegnung, wir sind in dieser Serie We Are Family, wir haben vor zwei Wochen den Einstieg gehabt mit dem Kuno, mit einem Guest Speaker. Letzten Sonntag habe ich predigt über deine Kindheit, Segen oder Fluch, was nimmt man mit aus der Kindheit, wie geht man auch um mit einer schwierigen Kindheit. Und heute ist das Thema Gottes Vision für deine Familie. Und ich liebe Familie, ich liebe Zeit mit meiner Familie. Und am Freitag hatte ich einmal mehr das Privileg, wenn Rebecca arbeiten ist, von morgen früh bis zum Nacht alleine zuständig für alle vier Kinder. Wunderbar. Genau. Ich würde es mal so zusammenfassen. Die Aileen, die Kleinste, hat es super gemacht. Der Jaron, der zweite Älteste, hat es super gemacht. Der Levin, der Älteste, hat es super gemacht. Und Diana war auch noch rum. Und Diana ist mega herzig, kann sie natürlich mega gerne, 4 Jahre alt, aber sie war so streng den ganzen Tag. Irgendwie hat sie das Problem, sie muss immer bisseln. Dann ziehst du die Rollerblades an mit einem 700 Schoner und Helm und allem und kaum sagt, Papi, ich muss bisseln. Gut, wieder rausziehen, wieder bisseln, oder? Ziehst die Rollerblades wieder an, gehst raus, kaum bist du draussen, Papi, ich kann ein bisschen die Unterhose bisseln, wir müssen die Unterhose wechseln. Gut, gehst wieder runter und so weiter. Das ist den ganzen Tag gelaufen, oder? Und am Abend kommt Rebecca ein und sagt, Schatz, wie ist dein Tag? Und ich habe gesagt, ich bin froh, bist du wieder da. Genau. Und so, was haben wir eine Vision, was für eine Vision für unsere Familie, wenn du Kinder kennst. Also bei dieser Serie soll es ja wirklich nicht nur um unsere liebliche Familie gehen, es soll auch ein Augenmerk für unsere geistliche Familie legen, weil die Prinzipien sind genau die gleichen. Und ich habe dieser Woche, am Abend, habe ich mit meinen Buben eine Geschichte gelesen. Oft, wenn sie ins Bett gehen, erzählen später noch ein bisschen mehr, lese ich ein Buch mit ihnen, oft so Missionarsgeschichten, weil ich liebe so die Kombination zwischen Glaube und Abenteuer. Und im Moment lese ich mit ihnen die Biografie durch von Hudson Taylor. Der war ein Missionar 1850, der auf China gegangen ist, das Inland missionierte. Das ist einer der ersten, der dann auch ins Inland ist. Mega viel Abenteuer, aber wir sind jetzt in der Kindheit, gerade so weit sind wir noch nicht. Und als er 19 war, sind also Kindheit, schon fast erwachsen, hat er eine riesige, riesige Krise gehabt. Und in dieser Krise hat er alles hinterfragt, er hat Selbstzweifel gehabt, er hat keine Lebensfreude mehr gehabt, er war so richtig am Tiefpunkt von seinem Leben. Und wenn du so eine Krise hast, dann weißt du, es ist unglaublich schwer, dich zu öffnen. Und er hat sich seinen Pfarrer nicht öffnen können, hat sich seinen Eltern nicht öffnen können, aber er hat eine 13-jährige Schwester gehabt. Und dieser Schwester hat sich öffnen können. Das ist die einzige Person, die sich anvertraut hat über die wirkliche Dunkelheit, die er erlebt in seiner Seele. Und die Tochter hat gesagt, ich würde für meine Brüder beten, 3-mal am Tag. Man hat später den Tagebucheintrag gefunden von ihr, wo sie geschrieben hat, ich höre nicht auf beten, bis mein Bruder den Frieden Gottes erlebt, den ich auch habe, und die Freude Gottes, die ich auch habe. Und sie hat angefangen zu beten, jeden Tag 3-mal. Und es ist der Moment gekommen, fast so ein bisschen Hollywood-mässig, wo der Hudson in seinem Zimmer sitzt, verzweifelt, zerrissen von seinen Zweifeln und von seinen inneren Nöten. Und da begegnet ihm Gott. So wie man es sich wünscht. Es kommt eine Wärme in seinem Körper, es kommt eine Liebe. Die ganzen Lasten fallen ab, er kann seine Sünden bekennen und eine Freude kommt, die ihn nie mehr verlässt. Und aus dem heraus ist sein Dienst geworden, wo er einer der bekanntesten Missionare ist in der Geschichte der Christen. Was ist die Vision für eine Familie? Eine Familie, die zusammen betet, die steht zusammen. Auf Englisch sagt man, who prays together, stays together. Und das ist nicht der einzige Aspekt, aber es ist ein Aspekt von Familie. Wir werden später noch mehr davon hören. Ich möchte dich mitnehmen in einen Text. Da geht es nicht um eine liebliche Familie, sondern da geht es um die kirchliche Familie. Und wie gesagt, es sind die gleichen Prinzipien. Und ich möchte mal mit dir durchgehen. Es ist so das Zusammenleben von den ersten Christen in der ersten Kirche nach Pfingsten in Jerusalem. Was das Leben der Christen prägte, waren die Liebe, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer grösser wurde. Tönt gut, oder? Ich habe das jetzt nicht geplant, aber ich hätte jetzt gerade Lust zu beten, dass wir das erleben dürfen. Komm, ich stehe doch noch mal auf. Ich bete doch, dass das, was ich jetzt vorgelesen habe, nicht einfach nur Theorie sein darf, sondern auch hier im ICF Luzern, im ICF Zentralschweiz, Realität. Vater im Himmel, wir haben hier gelesen von dieser ersten Familie, von dieser christlichen Familie. Und wenn ich den Abschnitt lese, dann geht mein Herz auf. Weil ich sage, das ist eine Vision für uns als Kirche. Und ich bitte dich, dass wir das nicht nur lesen, sondern dass du einen Prozess in Gang setzt durch den Heiligen Geist, wo wir das mehr und mehr erleben können. Amen. Du darfst wieder Platz nehmen. Danke vielmals, dass du mit mir aufgestanden bist. Ich habe ein Diagramm für dich und ich glaube, das ist der Schlüssel für eine gesunde Familie. Also in der Mitte haben wir die Familie und du siehst, das ist ein Dreieck mit einem je 60-Grad-Winkel, das gleichschenkliges Dreieck. Und auf der unteren Ebene haben wir so das In, dann das Ab und das Out. Und ich glaube, eine gesunde Familie ist immer Gleichgewicht zwischen In, Ab und Out. Das In ist das Familienleben miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Das Ab ist unsere Beziehung, die wir als Familie haben, zu Gott. Und das Out ist die Vision, die wir haben als Familie gegen aussen. Es gibt da innen Familien, die haben ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Sie leben das Out. Sie sagen, unsere Familie ist mehr als ein Selbstzweck. Wir als Familie, wir haben einen grösseren Plan als nur wir selber und sie haben sich geöffnet. Das ist das Out, das In, das Ab und das Out. Und ich glaube, eine gesunde Familie hat ein Gleichgewicht. Und wenn du einen Teil überbetonst und einen anderen Teil vernachlässigst, dann gibt es irgendeinem Bereich so eine Überforderung. Und das werden wir im Verlauf von dieser Message miteinander anschauen. Jetzt gehen wir mal durch den Text durch und fangen mal an mit dem In. Was haben wir in diesem Text gelesen zum In? Wir haben gelesen, sie haben Zusammenhalt gehabt. Sie haben alles miteinander geteilt. Sie haben das Abendmahl genommen, das kommt dann nachher auch beim Ab, aber das Abendmahl auch als Zeichen von einem Essen zusammen, von einem gemeinsamen Austausch. Sie haben für die Armen der Gemeinde gesorgt. Die Reichen haben alles verkauft, was sie gaben, haben es den Armen genommen. Den Armen gegeben. Sie haben zusammen gegessen in den Häusern. Sie haben gut gekocht füreinander. Und sie haben eine grosse Herzlichkeit gehabt. Und du siehst, hat diese erste Kirche, die hat funktioniert im In, im Miteinander. Zu dem Thema Miteinander, zum Thema Kindererziehung, freue ich mich mega auf die Predigt von Judith nächsten Sonntag. Darum gehe ich auf diesen Teil ein bisschen kürzer ein. Aber es ist spannend, als ich über das Thema Familienvision gegoogelt habe, bin ich auf eine katholische Seite gekommen, irgendwie gottesvisionfuerfamilie.de oder so. Und in dieser katholischen Seite sind 3 Zitate aufgeführt von Papst Franziskus. Und lustigerweise, weil ich das schon vorbereitet hatte mit dem In, dem Ab und dem Out, ist genau jeder Seite von dem Dreieck ist ein Zitat zuordnen. Und darum habe ich gedacht, nach 17 Jahren ICF Zentralschweiz, 11 Jahre ICF Luzern, mache ich heute etwas Neues. Ich hoffe, es ist für dich okay. Ich zitiere heute 3-mal den Papst zitieren. Genau, ich hoffe, das stimmt so für dich, oder? Also, der Papst Franziskus sagt in der Laudatio: In der Familie lernt man, um Erlaubnis zu bitten, ohne andere zu überfahren. Danke zu sagen, als Ausdruck einer aufrichtigen Wertschätzung dessen, was wir empfangen. Aggressivität oder Unersättlichkeit zu beherrschen und um Verzeihung zu bitten, wenn wir irgendwelchen Schaden angerichtet haben. Diese kleinen Gesten ehrlicher Aufrichtigkeit helfen, eine Kultur des Zusammenlebens und der Achtung gegenüber unserer Umgebung aufzubauen. Eine Familie braucht ein In, ein Miteinander, das funktioniert. Das Gleiche gilt auch für eine Small Group. Eine Small Group, das sind so unsere Zellen, wenn wir haben, unsere kleinsten Zellen im ICF Luzern. Wir werden später noch ein bisschen mehr davon hören. Es braucht ein In, es braucht Freunde, die zusammen Leben teilen und zusammen vorwärts gehen. Ich möchte noch etwas kurz bringen heute, weil als wir die Serie vorbereitet haben, haben wir ein Brainstorming gemacht mit den Kids-Leitern vom ICF Zug, Luzern und Altdorf und dann noch ein paar andere Leute eingeladen. Und ich einfach weiss, ihnen liegt so der Wert Familie sehr auf dem Herz. Und wie ein Brainstorming ist rausgekommen, dass ich, und das ist jetzt ein kurzer Exkurs, passt jetzt nicht voll in den Faden, dass ich mal etwas noch sage zu Sprüche Kapitel 13, Vers 24. Das nehme ich hier kurz rein. Was steht in Sprüche Kapitel 13, 24? Ich habe es nicht auf dem Screen. Ich habe mir erst gestern noch in den Sinn gekommen, dass ich den noch bringen sollte. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Also die Leute haben gesagt, Joel, könntest du mal etwas sagen zum Thema körperliche Erziehung? Ist ja jetzt gerade ein grosses Thema in den Medien. Der eine oder andere hat vielleicht die Doku gesehen von der Familie Sasek. Und da habe ich gesagt, hey, auf diesen Wunsch werde ich entsprechen. Und Judith hat sonst noch genug Herausforderung für nächsten Sonntag mit allen Themen. Darum nehme ich den Bereich körperliche Erziehung schnell zu mir. Oder hast du unbedingt wollen, darüber predigen? Genau. Was machen wir mit dem Vers, oder? In dem Vers heisst es, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Und ich meine, niemand von uns wird seinen Sohn hassen. Gell, der Punkt ist der, ich habe euch das immer versucht zu erklären, wir müssen immer den Geist sehen hinter der Bibelstelle. Das ist das, was Jesus macht in der Bergpredigt. Er sagt, es gibt das Wort und es gibt den Geist dahinter. Er sagt, das Wort sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Der Geist dahinter sagt aber, wer schon eine andere Frau mit begehrlichem Blick anschaut, hat schon die Ehe gebrochen. Also Jesus sagt, hey, lass uns nicht nur auf den Buchstaben konzentrieren, sondern auch auf den Geist dahinter. Oder Jesus sagt, es steht, du sollst nicht töten. Wer aber seinem Bruder gegenüber zornig ist, hat das Gesetz schon verbrochen. Also es geht nicht nur darum, ich kann abhökeln, nicht töten, sondern was ist so der Geist dahinter? Oder wir können einen Haufen Beispiele nehmen. Josua Kapitel 10 ist auch so ein Beispiel. Der Josua ist in der Schlacht, er jagt an einem anderen Volk nach. Und dann sagt er in einem Gebet, Sonne stehe still zu Gibeon. Und da stand die Sonne still, oder? Und dann sagen so die Flat Earthler, die es ja tatsächlich gibt, sagen, das ist der Beweis, dass die Sonne sich bewegt, oder? Weil es heisst, Sonne stehe still. Und auch da, was ist der Geist hinter dem Vers? Der Geist ist, Gott hat Kraft zum Eingreifen. Auch in seine Natur gesetzt, oder? Also, verstehen ein bisschen den Gedanken. Und das ist wichtig, wenn wir so einen Vers haben. Wer die Rute schont, der hasst seinen Sohn. Weil wir können daraus aber wörtlich ableiten, wenn mein Sohn Seich macht, dann muss ich eine Rute nehmen und muss ihm irgendwie auf den Hinter geben. Ich persönlich bekenne mich zu einer gewaltfreien Erziehung. Ich habe mich entschieden, meine Kinder ohne jeglichen Ansatz von Gewalt zu erziehen. Genau, weil ich glaube, der Geist hinter dem Vers ist etwas anderes. Er sagt nämlich Folgendes. Wenn ich meinen Sohn wirklich gern habe, dann gehe ich mit ihm auch in die harten Prozesse. Es ist immer einfacher, meinem Kind zu sagen, hey, das machst du gut, das machst du super, ich habe dich mega gern. Das ist nicht schwer. Aber ihm auch mal etwas zu feedbacken, auch mal eine gute Konsequenz zu finden, auch mal so ein bisschen das zu machen, was halt auch weh tut, einmal etwas nicht zu erlauben, mal Nein zu sagen, das ist der Schmerz dahinter von einer Erziehung, oder? Und was der Salomo da sagt, ist, lass uns nicht einfach nur oberflächlich unseren Kindern alles erlauben. Sonst haben wir das Problem vom König David, der bei seinen Kindern alles zugelassen hat. Und am Schluss hat es eine Katastrophe gegeben. Das lesen wir auch in der Bibel. Sondern lass uns auch die schwierigen Prozesse gehen mit unseren Kindern. Lass uns auch mal eine Konsequenz geben. Lass uns auch mal die harten Gespräche suchen. Lass uns da nicht zurücknehmen, weil Jesus ist immer Gnade und Wahrheit. Es braucht immer beide Elemente. Einfach mal noch zu dem Exkurs, weil das ein grosser Wunsch war, dass wir das mal kurz erwähnen, wie ich jetzt das persönlich handle zusammen mit Rebecca. Also wir brauchen keine Gewalt, aber natürlich, es braucht manchmal Konsequenz. Es gibt vielleicht mal ein Gameverbot. Also das ist einfach immer das Erste, was uns gerade in den Sinn kommt. Vielleicht gibt es kreativere Strafen. Aber genau, es gibt vielleicht mal Abwaschmaschinen ausräumen, oder? Oder irgend so etwas. Da gehen wir natürlich mit dem Kind so in einen Prozess. Genau. Jetzt, wir sind bei dem Inn und ich habe für jeden von diesen drei Bereichen, von dem drei, kann ich ein Bildchen und so sieht bei uns Inn aus in der Familie Sutter. Genau, du siehst, wir sind so ein Herz und eine Seele. Rebecca und ich gehen voraus und unsere Kleinen schwimmen uns hinten nachher. Genau. Ein bisschen selbstironisch, gell? So hätten wir es gerne. Das ist ein Bereich von einer gesunden Familie. Und das Inn, das würde ja niemand bezweifeln. Jeder hier innen sagt ja logisch, wir möchten es gut als Familie, wir möchten zusammen Ausflüge, wir möchten zusammenheben, wir möchten Wert teilen, wir möchten und so weiter. Das ist ja den Leuten klar. Aber was wir vielleicht manchmal vergessen, eine gesunde Familie braucht auch ein Up und ein Out. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die erste Kirche. Was lernen wir von dieser Kirche über das Up? Sie sind immer dran geblieben in der Lehre. Das ist das griechische Wort Didache, von dem kommt Didaktik, oder? Sie haben eine lebendige Lehre gehabt, die sie vielen lernen über Gott. Sie haben das Abendmahl genommen, eben das ist in und ab gleichzeitig, weil im Abendmahl werden sie heute auch noch machen, werden wir Jesus begegnen. Wir feiern seinen Tod und seine Auferstehung. Also hat auch ein Ab-Element drin. Sie haben Gottesdienst gefeiert, eben, wo man Gott gefeiert hat. Sie haben zusammen gebetet, sie haben zusammen geworshippt und sie haben Ehrfurcht gehabt vor Gott. Und das ist das Ab. Und ich möchte dir mega das Herz legen, als Vater oder als Mutter, auch das Ab zu prägen. Ich mache das ganz einfach. Ich habe ja zwei Arten von Übungen in meiner Agenda. Entweder sind sie besetzt vom ICF, dann bin ich lang weg, vielleicht bis um 11 Uhr, oder wenn ich im ICF zug bin, meistens bis um 12 Uhr. Oder ich bin zuhause am Abend. Und an dieser Übung, wo ich zuhause bin, und ich immer mit den beiden Buben etwas lesen am Abend. Manchmal ist es die Bibel und manchmal, wie gesagt, sind es so spannende Missionarsgeschichten. Wir haben gerade den Bibelschmuggler durchgelesen. Das ist eine ganz spannende Geschichte von einem, der so Bibel geschmuggelt hat, hinter dem eisernen Vorhang. Und so stärken wir den Glauben. Stärken. Und immer, wenn ich mit ihnen etwas vorgelesen habe, frage ich sie, was lernen wir von dieser Geschichte. Und dann müssen sie sich kurz überlegen, Jan und Levin, was nehmen wir mit und dann beten wir zusammen für das. Ein Beispiel aus dieser Woche, das ich mega stark gefunden habe, wir haben eben bei dem Hudson Taylor gelesen in seiner Krise, dass er gesagt hat, ich will oft das Gute tun, aber ich mache genau das Gegenteil. So wie der Paulus sagt im Römer 7, Vers 15, das Gute, was ich will, schaffe ich nicht und das, was ich nicht will, das mache ich. Oder? Und der Hudson Taylor hat gelitten unter dem. Er hat gesagt, ich weiss, was das Gute wäre, aber die Sünde gewinnt immer. Und dann habe ich die Buben gefragt, wo gibt es Elemente in eurem Leben, wo ihr das auch erlebt? Ihr wollt etwas Gutes, ihr betet vielleicht sogar dafür, aber ihr scheitert immer wieder. Ich bin jetzt natürlich schon zu alt, jetzt kann ich nicht mehr erzählen, was sie mir denn gesagt haben, sonst wäre es dann hässig. Weil sie können den Videopodcast auch hören oder können dann nachher können die Leute sie anhauen, oder? Aber beim Jaron war es mir ein Punkt zu Hause, wo er gemerkt hat, gibt es etwas, das ich noch nicht so anbringe und irgendwie scheitere ich immer wieder. Beim Levin ist es ein Punkt in der Schule. Und ich gemerkt, wenn er wieder unterliegt, wenn er sich immer wieder etwas vornimmt und gleich immer wieder scheitert, oder? Und dann haben wir zusammen für das gebetet, dass Gott irgendwo so einen Turnaround schafft. So tue ich das abprägen. Und Rebecca macht dann das Gleiche mit den zwei Mädchen, mit der Ayana und der Aileen. Natürlich altersgerecht, mit 4 und 2 ist etwas anderes, mit 9 und 11 liest man ihnen Geschichte, tut mit ihnen beten. So versuchen wir zuhause das abzuprägen. Und auch hier wieder ein Zitat vom Papst Franziskus aus Manila. Die Familie ist der erste Ort, wo wir beten lernen. Vergesst nicht, wenn die Familie zusammen betet, dann bleibt sie zusammen. Das ist ab. Wahrscheinlich als christliche Familie würdest du dann sagen, gut, das In und das Ab habe ich begriffen. Ganz wichtig ist auch für eine Familie auch ein Out. Weil wenn eine Familie nur Selbstzweck ist und nichts hat, was grösser ist als sie selber, ist immer so die Gefahr von einer Übersäuerung. Oder? So wie im Zugersee. Es fließt ein Fluss rein, aber keiner raus. Darum ist es so dreckig. Ich bin Stabführer im Zug, ich weiss, was ich rede. Oder? Der Fluss kommt rein, keiner raus, der Fluss geht nebenan wieder raus und dann staut sich das ganze Wasser an. Und das ist auch die Gefahr, wenn wir unsere Familie nur aufs In und das Ab konzentrieren, aber das Out fehlt, dass das, was Gott uns gibt, nicht weiter fließt. Eben, vielleicht ist da irgendwo der einsame Nachbar, der jemanden braucht, der ihn mal zum Essen einlädt. Vielleicht sind es eben ukrainische Flüchtlinge. Werden wir übrigens nächste Sonntag dann das Update geben, wie die Ukraine-Hilfe von uns weitergelaufen ist. Wir haben jetzt das alles entwickelt und nächste Sonntag sind wir dann ready, um euch das erklären. Vielleicht ist es auch ein Dienen im ICF, in der Kirche. Es gibt so die Orte, wo du merkst, hey, es darf auch etwas sein, das über uns ausgeht. Und ich möchte dich mega ermutigen. Vielleicht sagst du, hey, bei meiner Familie ist so ein Chaos, ich kann nicht noch dienen. Ich sage genau, das Dienen könnte deine Familie heilen. Das ist meine Erfahrung. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dieser ersten Kirche, was haben sie für Outs gehabt? Sie haben Zeichen und Wunder erlebt, wo die Leute zum Glauben gekommen sind. Sie sind anerkannt im ganzen Volk und jeden Tag sind neue Menschen dazugekommen. Ganz eine simple Sache, wenn wir das machen, ist ein Patenkind vom ICF Kambodscha, wo wir regelmässig Briefe bekommen, wo wir das anschauen, wo wir ein bisschen Geld spenden, 65 Franken, glaube ich, im Monat, wo einfach unsere Kinder auch merken, hey, es gibt eine Welt, die geht über uns raus. Oder ich tue immer am Sonntagabend um 5 Uhr noch im ICF Zug predigen und der Levin, mein ältester Sohn, kommt fast immer mit. Obwohl es dort im Kids-Bereich vor allem kleinere Kinder hat, aber er geht den gleichen Kids-Bereich und hilft irgendwo schon mit ihnen. Tut mit ihnen shooten, tut mit ihnen spielen, ist mega herzig. Also schon bereits das Herz, hey, ich gebe etwas weiter. Und ich glaube, auch das ist mega gesund und ich möchte dich mega ermutigen, auch für deine Familie, auch für deine Small Group, ist genau das Gleiche, wenn eine Small Group sich nur um sich selber drillt, dann irgendwann, gell, wenn du vorwärts gehst, dann hast du Dynamik, wenn du nur um dich selber drillst, und immer auf dir rumsitzt, dann merkst du plötzlich, hey, der neben mir hat Mundgeruch. Oder der könnte seine Schuhe wieder einmal putzen. Und darum ist es gut, wenn man Visionen gegen raus. Miteinander zusammen sein ist gut, aber auch nicht zu viel. Es gibt immer auch ein Ungleichgewicht, auf das möchten wir später noch eingehen. Darum, ich glaube, eine gesunde Familie hat es in. Das werden wir vertiefen, vor allem mit der Judith nächste Woche. Eine gesunde Familie hat es ab. Das wird wahrscheinlich auch irgendwo erwähnen, könnte ich mir vorstellen. Oder was auch immer. Nicht zu viel Druck. Du machst, was du auf dem Herzen hast. Und eine gesunde Familie hat auch ein Out. Und ich glaube, das darf immer Gleichgewicht sein. Und bevor wir dann noch schauen, was passiert, wenn wir ein Ungleichgewicht haben, was die Folgen davon sind, habe ich heute eine Interviewpartnerin. Und sie ist auch die Small Group Leiterin von der Rahel. Darum kommt auch heute wieder alles zusammen. Geben wir doch einen grossen Applaus für die Helena. Du darfst gerade da das Mikrofon nehmen. Genau, Helena, du hast ja selber auch viel Erfahrung mit Kindern, kann man sagen, gell? Hast auch vier Jungs grossgezogen, die recht anständig rausgekommen sind, gell? Also, Kompliment. Hast du das gut gemacht? Und wir leben ja unsere Kirche Familie auch vor allem mit diesen Small Groups. Und jetzt habe ich gedacht, ich frage dich mal, was macht man eigentlich so in einer Small Group und warum bist du begeistert von Small Group?
Also mal guten Morgen zusammen. Ja, ich habe mir selber überlegt, ich Small Group glaube schon über 25 Jahre, ich weiß gar nicht wie lange. Aber was ich weiss, ist, das, was du eigentlich schon gesagt hast, eine Small Group ist wie ein Zellkern von einer Kirche. Das ist einfach extrem wichtig. Und ich meine, es ist wirklich wie in einer Familie. Man geht miteinander einen Weg, man tut einander ermutigen, man darf mal jämmern, man tut sich teachen, man tut auch mal streiten und versöhnen. Es gehört alles dazu. Und ich finde eben, und vielleicht kannst du auf das auswählen, ich finde, die Form spielt gar nicht so eine Rolle. Ob man jetzt noch zusammen isst, ob man singt oder Worship hört, ich finde es nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass Gruppen wie eine Familie auch herausfinden, was sie brauchen. Und das ist das Zentrum irgendwo. Und gell, Aktivitäten sind nach oben natürlich offen. Meine Mädels brauchen es manchmal. Dann gehen sie eins ziehen. Dann gehen sie Wellnessen. Dann gehen sie in die Karibik. Gerade was so nötig ist. Und ich, für mich, finde das Gebet extrem wichtig. Also es ist das Zentrum, weil ich also so viele Gebetserhörungen und Wunder erlebt in der Small Group. Und ich denke, Gott hat das Auge auf diese kleinen Gruppen. Oder Jesus war eigentlich der erste Small Group-Leiter, den es gegeben hat. Und darum denke ich ehrlich, wenn man sich hineingibt in so eine Gruppe, kommt man so ein Portionchen extra Segen über.
Mega spannend. Mich hat vor allem das Wort Karibik angesprochen. Es ist gerade so übergekumpelt zu mir. Genau. Wir haben ja auch ein Small Group Leiter-Team. Also von unseren Small Groups, du, Susi und ich, wir leiten den Small Group-Bereich. Und gib uns doch ein Update, was läuft in diesem Small Group-Bereich im ICF Luzern.
Ja, also eben, es ist lässig. Wir haben Männergruppen, Frauengruppen, natürlich auch gemischte. Und das ist sehr schön. Aber wisst ihr was? Was wir haben feststellen dürfen? Über die ganze Corona-Zeit hinein haben wir trotz Lockdown, trotz Zoom-Zeug, keine einzige Gruppe verloren. Und das zeigt es ja wieder. Es ist das Herz der Kirche. Und man bleibt zusammen, wenn man es gut hat und das pflegt. Und das begeistert mich. Und jetzt haben wir natürlich im Leitungsteam gefunden, hey, vielleicht kommen jetzt ein paar Leute zurück, vielleicht wird man wieder mehr Nähe suchen, vielleicht gibt es jetzt unter euch Leute, die denken, ja, so eine Small Group wäre vielleicht schon auch noch cool für mich. Und dann brauchen wir natürlich wieder einen neuen Small Group-Leiter. Aber kein Stress. Am nächsten Samstag machen wir einen Kurs. Um 9 Uhr geht es los mit Kaffee-Gipfeli. Da gibt es 4 Blöcke. Zwischendrin gibt es Mittagspause und Pizza. Und etwa um 3:30 sind wir fertig. Und ich glaube, was irgendwie viele Leute daran hindert, sich anzumelden, ist, ihr meint, wenn ihr den Kurs gemacht habt, dann sagen wir so, jetzt kannst du eine Small Group übernehmen. Und das ist nicht so. Man darf sich reinfinden. Man kann ja mal einen Abend gestalten oder mal StV machen oder irgendwie einfach mal herausfinden, ist das etwas für mich. Hebt doch ein bisschen Pfupf. Das ist ein Abenteuer. Meldet euch doch noch an.
Genau, kannst gerne noch auf Teller oder auf mich zukommen, wenn du noch kommen willst. Ich glaube, das lohnt sich wirklich mega. Vielleicht sagst du auch, ich bin schon in einer Small Group, aber ich würde gerne meinen Small Group-Leiter unterstützen. Das ist auch nicht falsch. Auch dann hilft der Kurs. Das sind mega spannende Themen, die wir angehen. Und jetzt haben wir noch nächste Woche gerade nochmal ein Event, wo du auch involviert bist. Unser Tankstelle-Event von unserem Arbeitsplatz, von unserem Arbeitsplatzministerium. Sag doch noch so ein Wort zu dem Event, das uns am Donnerstag erwartet.
Ich bin heute wenigstens ein Nummer-Girl, aber ich wollte immer zum Zirkus. Ich finde es cool. Und Tankstelle ist auch cool und läuft eben schon. Und das ist im Fall ein Ministerium, das Zug und Alter auf dabei ist. Also das ist richtig, es geht etwas. Und darum haben wir gefunden, jetzt ist der Moment, dass wir uns euch mal vorstellen und erzählen kurz, was wir machen. Und das ist jetzt halt schon am nächsten Donnerstag, 7:30. Und das Thema, das Motto ist göttliche Führung am Arbeitsplatz. Genau. Und da gibt es so viele so ganz kleine, kurze Inputs, wo wir so von Schlüsselerlebnissen erzählen in unserem Arbeitsleben. Und ich habe meinen Gespännchen über die Schulter geschaut und mich gefragt, was bringt ihr denn so? Da kommt also, ich kenne meine Schwächen. Oder die Bibel als Management-Handbuch. Oder meine Identität. Oder ich brauche eine Vision. Oder Disteln, Dornen und Schweiß. Also es wird sicher spannend. Nach den Inputs kann man sich selber entscheiden, welche von diesen vier Gruppen dass man gehen möchte. Da gibt es eine Vertiefung. Ihr könnt natürlich auch eure Geschichten erzählen. Vielleicht habt ihr auch schon so Schlüsselerlebnisse gehabt. Das wäre natürlich total cool. Wichtig ist, dass viel geredet wird. Weil wenn man redet, gibt es Durst. Und das passt, weil nachher gibt es ein Apero. Aber was ich wirklich will sagen, vielleicht habt ihr das Gefühl, das ist nicht für mich. Wir alle sind irgendwo am Arbeitsplatz. Und gerade heute am Muttertag muss man ja niemandem erklären, Hausfrau sein oder Kinder ziehen und Haushalt machen. Es hat keinen Arbeitsplatz. Also es ist nicht nur für Manager und höher Gestochene, sondern es ist für Mitarbeiter, es ist für Hausfrauen, es ist für alle. Und kommt doch, weil es geht nicht darum, was du schaffst. Es geht im Fall darum, wie du schaffst. Und das ist das Anliegen, eines von vielen von der Tankstelle, dass wir euch helfen, herauszufinden, wie ihr Jesus mit an den Arbeitsplatz mitnehmen könnt. Und dann passiert nämlich eine Veränderung und dann wird es cool. Kommt doch und meldet euch noch an. Und nehmt eure Freundinnen und Kollegen mit.
Yes, hey, danke vielmals, Helena. Super gewesen. Genau. Eben, ein bisschen neu, dass man bei diesem Event muss man sich anmelden, damit wir eben wissen, wie viele Leute wir haben für den Apero. Und wir haben ein Formular auf der Homepage. Und es sind wirklich super Leute, die dort reden. Wirklich Leute, die viel Führungserfahrung haben. In der Familie, in grossen Unternehmen. Es lohnt sich, dort zu kommen. Wir sind eben, was ist die Vision für eine Familie? Und wenn wir jetzt gerade über die Small Group geredet haben, reden wir über das In von der Kirche, über die Tankstelle, reden wir über das Out. Wie können wir die Freude an Jesus, die gute Nachricht, auch in den Arbeitsplatz raustragen? Und ich möchte dir zum Schluss noch aufzeigen, was passiert, wenn wir etwas überfokussieren. Kannst du noch mal das Diagramm zeigen, Thomas, das wir am Anfang hatten, das Dreieck? Was passiert, wenn du etwas überfokussierst? Wir haben nämlich effektiv, wenn wir studiert im Neuen Testament, das habe ich auch herausgefunden, diese Woche war spannend, haben wir drei Gemeinden, die je etwas überfokussiert haben. Wir haben zuerst die Gemeinde, die wir vorhin vorgelesen haben, die so perfekt war am Anfang, aber sie haben angefangen, das In überfokussieren in Jerusalem. Die haben so gut miteinander, dann war kein Wohl. Aber Gott hat mehrfach zu dieser Kirche geredet, es ist eure Aufgabe, die gute Botschaft für die ganze Welt zu bringen. Aber die sind nicht gegangen. Die haben es zu gut gehabt, in ihrem warmen Nest in Jerusalem. Erst, als die Steinigung gekommen ist vom Stephanus als erster christlicher Märtyrer in der Apostelgeschichte Kapitel 7, ist der Moment gekommen, wo eine Welle von Verfolgung hineingebrochen ist. Und durch die Verfolgung sind die Leute sind geflüchtet, haben sich verteilt, haben neue Gemeinden gegründet und so ist das Evangelium dann in die ganze damalig bekannte Welt raus. Also nicht aus einem eigenen Entscheid, sondern aufgrund von Druck von außen. Und wenn du es in überfokussierst, dann gibt es eine Gefahr von der Übersättigung. Auch eine Familie, die nur in lebt, immer aufeinander sitzt, immer nochmal einen cooleren Anlass, nochmal mehr Ferien und so weiter, alles nichts falsch. Wenn du immer nur aufeinander bist, ohne das Up und ohne das Out, dann gibt es eine Übersättigung in deiner Familie. Und statt dass man sich aneinander freut, dann merkt man plötzlich, dass die Socken nicht schön sind vom einen, dass man wieder mal einen neuen Gurt kaufen sollte. Und es fällt einem einen Haufen auf, weil man ständig aufeinander ist. Dann haben wir die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth, das ist eine straube Gemeinde. Der Paulus sagt, ihr habt so einen Reichtum. Dort sind alle Geistesgaben vorhanden. Die können prophetisch reden, die können in Zungen beten. Alles crazy. Die haben das ab überbetont, Beziehung zu Gott. Aber was sie nicht hatten, sie hatten kein gesundes In. Es heisst, sie haben einander vor dem Gericht verklagt. Mega straub. Es heisst, der eine hat mit seiner Schwiegermutter geschlafen und keiner hat ihn ermahnt in der Kirche. Also sie haben das ab können leben, aber das In nicht. Und was passiert, wenn eine Familie es ab überfokussiert? Man wird weltfremd und übergeistlich. Das kann auch eine Gefahr sein von christlichen Familien, dass man zu viel Gewicht auf das ableitet. Dass man dann nur noch Bibel liest, nur noch betet, alles vergeistlicht. Am Schluss produzierst du Kinder, die weltfremd werden, übergeistlich und irgendwann ausbrechen und voll in die andere Richtung gehen. Also auch ein Ab zu überfokussieren ist gefährlich. Und dann haben wir noch die Gemeinde in Ephesus. Lesen wir Apostel Kapitel 2, die haben es out überfokussiert. Es heisst, bei dieser Gemeinde haben so viele gute Werke tun, an den Armen, an den Leuten rundherum, aber sie haben die erste Liebe zu Gott verloren. Die waren nur noch mit dem Out beschäftigt. Und auch eine Kirche, eine Small Group, eine Familie kann es auch überfokussieren, wenn du nur noch am Dienen bist, wenn du nur noch gegen raus schaust, aber du die inneren Prozesse vernachlässigst, in und out, auch dann gibt es eine Gefahr und diese Gefahr ist dann eine Überforderung. Auch eine Kirche, die zu oft nur gegen raus geht, nur über Evangelisation redet, irgendwo werden die Leute überfordert und brennen aus. Also du merkst, das In zu überbetonen hat eine Gefahr. Es gibt eine Übersättigung, ein Ab zu überbetonen hat eine Gefahr. Es gibt eine weltfremde Übergeistlichkeit und ein Out zu überfokussieren hat eine Gefahr. Das gibt eine Überforderung von deiner Familie oder von den Leuten in der Kirche. Und darum ist es so wichtig, kannst du das Diagramm noch mal bringen. Ich weiss, ich bringe es heute viel. Und auch noch mal das Dreieck, dass wir da wirklich in einer Balance sind. Und das ist die Hausaufgabe, die ich dir gebe. Jawohl. Nein, du kannst freiwillig. Meine Hausaufgabe, ich gebe das, weil wir sind immer freiwillig. Mit deinem Ehepartner zusammen oder auch als Small Group Leiter, wo du einfach eine geistliche Familie hast, überleg dir doch, sind die drei eben im Gleichgewicht? Ins, ab und out. Wo sind wir schwächer? Warum sind wir schwächer? Wie könnte man etwas korrigieren? Wie könnte man die drei in ein gesundes Gleichgewicht bringen? Und ich möchte dich vor allem herausfordern heute Morgen. Leb als Familie auch ein Out. Such dir irgendetwas. Das sind kleine Sachen. Wir hatten Putz-Event und die Familie Sieger ist also Manuela, die hier Kids-Leitin ist, und der Mark hat ihre Mädchen mitgebracht. Und sie haben uns den ganzen Tag geholfen beim Putzen. Und weil ihre Mädchen kam, ist dann mein Sohn auch gekommen. Genau. Wir haben unsere Jungs auch mitgebracht. Also das Jahr einer, vor zwei oder zwei. Und so, das ist ein Out, wo du als Familie sagst, hey, wir sind in einer Kirche, uns ist wohl, komm, gehen sie helfen, reinigen am Putz-Event. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch so Out zu leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das in einem Gleichgewicht ist. Aber ich glaube, die Gefahr ist am ehesten noch da, als christliche Familie, dass wir vor allem das Out immer wieder vergessen. Und dann so ein Ungleichgewicht kommen. Das Ziel, das wir haben, als Kirche, als Familie, wird definiert unter anderem im Psalm 79, Vers 13. Wir aber sind dein Volk, die Schafe auf deiner Weide. Wir wollen dir für immer und ewig danken. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Deinen Ruhm weitertragen von Generation zu Generation. Das ist unser Ziel, oder? Also mein Vater und meine Mutter haben etwas in mich hineingelegt. Ich durfte es weiterprägen mit meiner Frau zusammen und darf es meinen Jungs und meinen Mädchen weitergeben. Irgendwann werden sie erwachsen, wieder heiraten, dürfen es wieder weitergeben. Und das Gleiche ist auch für uns als Kirche. Klar, wir sind eine Neugründung, wir sind eine Erstgenerationen-Kirche, wir werden auch älter. Schaut mal hier innen rum, es sind immer ältere Leute auch. Herzlich willkommen, oder? Auch bei euch. Aber wir sind nicht mehr einfach eine Teenager-Kirche, schon lange nicht mehr. Und es geht, das ist mega lässig, oder? Es geht weiter von Generation zu Generation zu Generation. Und das ist so mein Herz, in einer Ausgewogenheit von in, ab und out. Und ich glaube, dann sind wir als Familie unterwegs nach dem Herz von Gott. Was wir heute Morgen auch machen möchten, ich möchte heute zusammen ein Abendmahl nehmen als Kirche. Ich glaube, im Zentrum von dem Dreieck, klar, auf der einen Seite ist die Familie, aber eigentlich im Zentrum ist schon Jesus, oder? Und dort, wo wir näher zu Jesus kommen, kommen wir auch näher zueinander. Darum auch der Spruch, eine Familie, die zusammen betet, bleibt zusammen. Weil dort, wo wir näher zum Kreuz kommen, kommen wir auch näher zueinander. Und das dürfen wir heute miteinander feiern. Wir dürfen dem Jesus noch einmal von Herzen danken, sagen, dass er gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. Das Brot, das steht für seine körperlichen Leiden, für sein Leiden am Kreuz und der Wein, der Traubensaft, jetzt in unserem Fall, das steht für sein Blut, für den Neubund. Und lass uns doch das zusammen feiern, nachher als Kirche. Ihr könnt vorkommen, wir sich verteilen. Und dann kannst du wieder an den Platz gehen, während dein Band spielt. Und einfach dem Jesus Danke sagen für das, was er getan hat. Nebendran sind auch Leute, die für dich beten. Und ich möchte dir zwei Sachen mitgeben, wo du ins Gebet gehen kannst. Das eine ist, vielleicht merkst du, hey, ich brauche heute die persönliche Begegnung mit Jesus. Das, was uns heute im Frühgebet so aufs Herz kommt, ist, dass Gott heute Menschen persönlich begegnen will. Und du sagst, hey, für mich ist der Glaube irgendwo fremd, das ist eine Kopfsache, aber ich möchte Jesus persönlich erleben, dann geh doch ins Gebet. Und das andere, wenn du merkst, ich bin Familienvater, Mutter, Small Group Leiter oder in einem Geschäft, wo du eine vorgesetzte Position hast, du einfach merkst, hey, es fehlt mir etwas von dem In-Up-Out, das ich eigentlich gerne mehr prägen will, aber es gelingt mir noch nicht, dann gang doch auch, bist herzlich eingeladen, auch ins Gebet. Also wir haben Abend mal und nebendran beten. Und komm, steh doch miteinander auf. Ich möchte noch beten zum Schluss, Jesus einladen und überleite das Abend mal. Vater im Himmel, ich danke dir für die Erfindung Familie. Wir sind eine grosse Familie. Und da innen gibt es auch Leute, die keine liebliche Familie haben. Vielleicht bewusst gewollt, vielleicht leiden sie darunter. Aber wir alle haben sicher eine geistliche Familie. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir Familie sein können, nach deinem Herz. dass wir ein In leben dürfen, wo einfach Frieden sein miteinander, Zusammenhalt. Wo wir aber auch ein Ab leben dürfen, wo unsere Leute das Mal, wo bei der Kirche oder auch in der Familie dürfen eine lebendige, fundierte Beziehung mit dir gründen. Wo wir aber auch ein Out leben dürfen. Wo wir wissen, es gibt einen grösseren Auftrag als einfach unsere kleine Gruppe. Nämlich die gute Nachricht von dir weiterzugeben und die guten Taten zu tun, die du uns vorgelebt hast. Bitte ich, dass du uns hilfst, hier in eine Balance zu kommen. Und Jesus, jetzt möchten wir einfach das Abendmahl nehmen. Und Jesus, du bist gestorben am Kreuz von Golgatha. Du hast den Weg frei gemacht zum Vater. Du hast jede Verzweiflung getragen. Du hast jeden Frust getragen, jede Verletzung getragen, jede Krankheit getragen, jede Sünde getragen, jede Gefangenschaft getragen, jeden Fluch getragen. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann denken wir an dein körperliche Leiden beim Brot. Und wir danken dir für das neue Leben. Im Blut steckt Leben. Und wenn wir den Traubensaft trinken, dann denken wir und jubeln über das neue Leben, das du uns gegeben hast. Und das neue Leben darf all unsere familiären Strukturen auch durchsäuren und immer wieder erneuern. Für das danken wir dir von Herzen. Amen.